Ja, Gemeinde in Bewegung, so heißt die Predigtserie, in der wir uns gerade befinden. Und letzte Woche sind wir ganz konkret eingestiegen in die Apostelgeschichte, nämlich in das erste Kapitel. Und wir haben dort gesehen, wie die Gläubigen nach der Himmelfahrt Jesu sich in Jerusalem, in diesem Raum im oberen Stock versammelt haben, wie sie gewartet haben, wie sie gebetet haben. Wie sie gewartet haben, dass sich die Verheißung Jesu erfüllt, nämlich, dass der Heilige Geist kommt in ihr Leben, ihnen Kraft gibt, sodass sie Zeugen werden für das Evangelium. Und mein Anliegen letzten Sonntag war es, zu zeigen, wie die Situation, in der sich die Gläubigen damals befindet, in vielen Dingen sich unserer Situation ähnelt. Wir wissen, dass irgendwas Neues kommt. Wir wissen, dass Gott irgendetwas vorhat. Wir wissen nicht genau, was er tun will. Wir wissen auch nicht, wie er es tun will. Aber im Moment sind wir angehalten zu beten, zu warten, aber auch zu glauben, dass Gott etwas Neues mit uns vorhat. Und ich sehe in diesem Ganzen so eine doppelte Herausforderung. Ich sehe diese geistliche Seite dieses Neuen, dieses, was noch nicht da ist, dass wir beten, dass wir warten, dass wir ausharren, dass wir zu Gott kommen, dass wir mit einem offenen, unvoreingenommenen Herzen vor Gott stehen und fragen, Herr, was kommt jetzt, was hast du vor mit uns? Und dann gibt es die andere Seite, die praktische Seite, wo wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsache stehen und wo Gott uns herausfordert, dass wir uns gebrauchen lassen in unseren Gaben, in unseren Kompetenzen, in unseren Fähigkeiten, um ganz praktisch auch in Bewegung zu kommen und zuzulassen, das, was Gott mit uns vorhat. Letzten Sonntag habe ich den Schwerpunkt auf dieses Erste, auf das Geistliche, auf das Gebet gelegt. Und heute möchte ich den Schwerpunkt legen auf das Praktische. Wenn du so der praktische Praktiker bist, ja, wenn es dir leicht fällt zu dienen, dich irgendwo einzubringen, irgendwas mit den Händen am Arm zu machen, dann ist die Predigt heute Morgen vor allem auch für dich. Und es braucht dich in der Gemeinde. Es braucht nicht nur diejenigen, die beten und ins Fasten und ins Gebet gehen, sondern es braucht auch diejenigen, die bereit sind, unabhängig von dem, was es zeitlich kostet, sich einzubringen und ganz praktisch zu werden. Und wir machen dazu einen kleinen Sprung heute in der Apostelgeschichte nach vorne. Jetzt möchte ich ganz kurz fragen, Nora, bekommen wir das mit dem Hall hin oder soll ich ein anderes Mikro nehmen? Gib mir mal ein Zeichen. Nimm ein anderes. So, Nora, vielen Dank für deine Flexibilität, super machst du das, merci. Also wir springen nach vorne und wir schauen uns diese Geschichte von Cornelius an und dazu habe ich euch die vier Verse, um die es heute Morgen geht, mitgebracht und die lesen wir mal zusammen. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius! Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Also wenn wir in der Bibel einen Text lesen, in dem ein römischer Soldat die Erscheinung eines Engels hat, dann will uns Gott an der Stelle irgendwas wirklich Wichtiges mitteilen.
Und es heißt in dieser Stelle, dass der Cornelius, der Hauptmann, dass er fromm und gottesfürchtig war. Er war sicherlich nicht zum Judentum übergetreten, denn dann wäre er nicht mehr römischer Hauptmann gewesen. Aber er tat etwas, was in den Augen der Juden, in den Augen der Synagoge fromm und gottesfürchtig war. Und wenn ich diese Begriffe höre, fromm und gottesfürchtig, und in der Geschichte weiterlese, was mit dem Cornelius passiert, da habe ich irgendwie so eine Vorstellung, wie der Cornelius gelebt hat. Also erstmal, das war ein ganz radikal geistlicher Typ. Ja. Mindestens ein Tag in der Woche fasten, 4 Gebetszeiten am Tag, 4 in der Nacht. Deswegen ist ihm ja auch in einer dieser Gebetszeiten der Engel erschienen. Und wahrscheinlich hat er regelmäßig eine Pilgerreise nach Jerusalem unternommen. Als Römer konnte er ja nur bis in den Vorhof der Heiden vordringen. Ich kann mir vorstellen, dass er einen von seinen jüdischen Angestellten, dass er denen gesagt hat, dass sie im Tempel dann Opfer für ihn bringen sollen. Also so stelle ich mir das vor, wenn ich lese, dass dort ein frommer und gottesfürchtiger Mann ist, dem ein Engel begegnet. Aber wisst ihr was, das steht alles nicht in der Bibel. Und es ist ihm trotzdem ein Engel begegnet. Und dieser Cornelius, nicht nur, dass ihm ein Engel begegnet, sondern sein Name wird in alle Ewigkeit genannt werden mit der Tatsache, dass Gott auch für die Heiden da ist, dass er nicht nur zu den Juden kommt, sondern zu allen Menschen. Was ist das für ein Mann? Was hat der getan, dass er diese Rolle in der Menschheitsgeschichte einnimmt? Und wenn wir da genau hinschauen in den Text, dann sind es zwei Dinge, die wir lesen. Zwei ganz normale Dinge, zwei völlig simple Dinge, zwei Dinge, die aber doch auch für zwei Bereiche in unserem Glaubensleben stehen. Und diese beiden Dinge sind ganz einfach: Gebet und Almosen. Gebet und Almosen. Daraufhin erscheint diesem Typ ein Engel. Das Geistliche und das Praktische. Das, was zu Gott hingeht und das, was zu den Menschen fließt. Das Immaterielle und das Materielle. Also das ist nicht Rocket Science, das ist nichts Hochkompliziertes, sondern etwas ganz Simples wird beschrieben, was der Auslöser dafür ist, dass Cornelius ein Engel begegnet. Und diese beiden Bereiche, sie betonen eine unterschiedliche Ausprägung von Frömmigkeit, so wie wir Glauben leben können. Das eine ist die Frömmigkeit des Geistlichen, des eher Meditativen, des in sich Gekehrten, des Emotionalen, das Gebet. Und dann die Frömmigkeit des Praktischen, das sich berühren lassen, empathisch sein, mitfühlen, dienen, sich einbringen. Und beides gehört wie zwei Seiten einer Medaille zusammen. Die dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Sie gehören zusammen und diese beiden Dinge kommen jetzt bei Cornelius zusammen und veranlassen, Gott einen Engel zu schicken und eine ganz besondere Geschichte mit Cornelius zu schreiben. Über Gebet habe ich letzte Woche gesprochen. Heute möchte ich nochmal einen Fokus auf die Almosen legen. Also es geht um das Praktische und natürlich, wenn ich über Gemeinde und Praxis spreche, dann gibt es in der Gemeinde viel mehr als Almosen. Da gibt es die Zurüstung, die Lehre, die Gemeinschaft, das Zusammenkommen, nachher das Kaffee trinken, keine Frage. Aber heute geht es mir um Almosen. Und damit wir wissen, was dort bei Cornelius gelaufen ist und dass wir verstehen, wie dieser Begriff Almosen gefüllt ist, schauen wir uns mal ein Zitat von dem Landesrabbiner von Baden-Württemberg an. Ich habe es euch im Gottesdienstflyer abgedruckt. Ich lese uns das vor. Er erklärt uns vom jüdischen Verständnis her den Begriff Almosen. Er sagt Folgendes: Die jüdischen Gemeinden haben drei Säulen. Eine davon ist die Mildtätigkeit für soziale Gerechtigkeit. Der Ausdruck Almosen, den Christen verwenden, ist eine falsche Übersetzung. Jesus hat niemals in den Evangelien, wenn er das eigene Wort gesprochen hat, über Almosen gesprochen. Almosen gibt es im Hebräischen nicht. Im Hebräischen nennt man das Tzedaka und das heißt Gerechtigkeit üben. Das heißt, du bist verpflichtet, die Ungleichheit der Welt zu nivellieren, also auszugleichen. Und deshalb kann man nie genug geben, weil es immer wieder Ungerechtigkeiten gibt. Darüber reden wir heute Morgen. Das ist es, was Cornelius tat. Er gab Geld den Benachteiligten, um Gerechtigkeit zu üben. Er spendete Geld an die Synagoge in Caesarea, damit sie die Armen und die, die sie begleiten, versorgen können. Und er unterstützte Menschen monetär oder ganz praktisch, um Gerechtigkeit zu üben und Ungleichheit auszugleichen. Das ist das, was Cornelius tat. Und die Haltung, Benachteiligten zu helfen, die findet sich ja nicht erst im Neuen Testament oder bei Jesus, sondern da gibt es eine Geschichte, die beginnt bereits im Alten Testament. Und wir in der Tradition des alttestamentlich-jüdischen, für die erste Gemeinde war das völlig klar, dass sie diese Tradition aufnahmen. In der Tora gibt es Gesetze und Anweisungen, den Armen zu helfen, den Witwen und Waisen zu helfen, den Ausländern zu helfen und sogar, wie man mit Kriegsgefangenen umgehen soll, in einer guten Art und Weise. Also das ist nicht etwas, was plötzlich passiert ist, sondern kommt bereits aus einer längerfristig bestehenden Tradition. Und auch Jesus macht mit seinem Kommen und mit seinem Handeln deutlich, wer ihm wichtig ist. Er hat vor allem Kontakt mit den Randständigen. Er investiert seine Zeit und dort, wo er ein Exempel statuieren möchte, an Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen. Er ist da für die Armen. Er ist da für die Behinderten. Er ist da für die Kranken. Er nimmt sich Zeit für all die Menschen, die nicht so sehr gesegnet sind vom Leben. Also wenn wir das soziale Engagement, das bereits im Alten Testament erwähnt ist, anschauen. Und wenn wir das Leben Jesu betrachten und was ihm wichtig war, was er betont, dann ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn wir in die Apostelgeschichte gucken, wo wir jetzt gerade drin sind, und feststellen, dass eine der ersten praktischen Handlungen, die die Gemeinde dort in Jerusalem tat, war, sich um die Versorgung der Waisen und Witwen zu kümmern. Da gab es Probleme, da haben sie das Problem angegangen und gelöst. Und dass sie ihre Häuser und Grundstücke verkauft haben, um die Armen und die weniger Betuchten mit hineinzunehmen in ihr Leben und sie zu versorgen. Dass das später zu anderen Problemen geführt hat, das klammern wir jetzt mal aus. Aber die Motivation war da, wirklich füreinander einzustehen, Gerechtigkeit zu üben und Ungleichgewicht zu nivellieren, also auszugleichen. Wir gehen weiter, wir machen einen Blick in die Kirchengeschichte. Denn auch von den ersten Christen, dann in den ersten Jahrhunderten, wird berichtet, dass sie sich gerade für die Randständigen, für die Armen, für die Witwen und Waisen einsetzten. Und von den Kirchenvätern sind uns Schriften überliefert, dass sie immer wieder an den wohlhabenden Christen, dass sie sie aufforderten, anderen persönlich zu helfen. Und ich habe euch mal 4 ganz konkrete Beispiele mitgebracht, die sich in den Geschichtsbüchern finden. Es wird von Justin, dem Märtyrer, erzählt, er hat in Rom gelebt. Es wird erwähnt, dass in dem Zusammenhang Geld und Naturalien regelmäßig den Armen weitergegeben wurden. Von Hippolyt ist überliefert. Er erwähnt, dass es einen regelmäßigen Besuchsdienst in ihrer Gemeinde gab, wo alte, Schwache und Kranke besucht wurden. Und Die Gemeinde kümmerte sich um Arbeitslose und Durchreisende und vermittelten auch Jobs. Also sie halfen ihnen, eine neue Tätigkeit zu finden. Im Jahr 253 erfasste die Pest in Karthago, das ist in Nordafrika, damals sehr christlich missioniert. Und Cyprian von Karthago, der Bischof, der kritisierte die habgierigen Heiden, die ihre pestkranken Angehörigen verlassen und die Häuser der Verstorbenen hemmungslos plünderten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Christen seiner Gemeinde dagegen, die pflegten und trösteten die Kranken und Sterbenden, ganz gleich, ob es Christen oder Heiden waren. Und dann, das finde ich wirklich interessant, der Kaiser Julian, der sogar selbst gegen Christen vorging, er sagt, dass die Christen, also tatsächlich steht in dem Zitat, die gottlosen Galiläer, also gottlos im Sinne von, die haben nicht an die römischen Götter geglaubt, ja, dass die Christen aus ihren Armen auch die unsrigen ernähren, die unsen aber unsere eigene Hilfe entbehren. Also wir kümmern uns nicht um unsere Leute, aber die Christen, die tun das. Skandal. Das war ein erst wesentliches Merkmal der Christen der ersten Jahrhunderte, dass sie sich in die Not der Menschen aktiv eingebracht haben, um diese Not zu lindern. Sie haben Gerechtigkeit geübt. Sie haben Ungleichheit ausgeglichen. Und wenn wir jetzt zurückkommen in unsere Zeit, dann ist es ja so, dass zumindest in den westlichen Ländern, dass wir ein sehr gutes Sozial- und auch Gesundheitssystem haben. Aber wenn wir rumschauen, auch hier in der Schweiz, auch im Westen, dann gibt es auch in unserem Umfeld doch noch einige Ungerechtigkeit, wo nicht alle gleich sind, wo auch nicht alle die gleichen Chancen haben und wo es auch aktive Benachteiligung gibt. Da sind wir herausgefordert, als Kirche, als Gemeinde die Augen zu öffnen und zu fragen, Gott, wo möchtest du, dass wir als Krishona Amriswil Gerechtigkeit üben? Was sind die Almosen, wo wir aktiv werden können, um uns da reinzubringen? Was heißt das jetzt für unseren Traum, Gemeinde in Bewegung zu sein? Dass etwas Neues kommt, dass wir uns von Gott neu berufen lassen. Dass Gott ein neues Fenster, eine neue Zeit für uns aufmacht, wo er uns gebrauchen möchte. Und das ist mir heute Morgen wichtig, das deutlich zu machen. Es geht mehr als um klassische Gemeindearbeit, was auch immer jetzt klassisch hier bedeutet. Alles, was ihr dabei denkt, ist wahrscheinlich richtig. Weil keiner von uns denkt in klassischer Gemeindearbeit an randständigen Arbeit oder Almosen oder Gerechtigkeit üben. Also es geht mehr als das, was wir tun, um unsere Gemeinde irgendwie in Bewegung zu halten. Es gibt einen ganz konkreten Auftrag von Jesus, uns in einem gesellschaftlichen Bereich stark zu machen, in dem wir noch nicht wirklich stark sind. Und mein Wunsch, mein Traum, und ich glaube auch, das kann ich für die Gemeindeleitung sagen, unser Traum ist es, dass wir noch mehr Relevanz haben für die Menschen in Amriswil. Und ich glaube, das könnten die meisten, wenn nicht alle von euch, bejahen. Ja, wir wollen relevant sein in Amriswil. Und wir machen uns Gedanken, wie wir uns einsetzen können für das Wohl der Stadt und auch für die Menschen dieser Stadt und konkret werden können, um ihnen zu dienen, um da zu sein, um Gerechtigkeit zu üben und Ungleichheit zu nivellieren. Und ja, wir haben das Café Welcome, wo wir auf jeden Fall so etwas haben, wo man ohne etwas zurück zu erwarten, wo man kommen kann, wo wir Anteil haben, wo man Gemeinschaft pflegt, wo man das Miteinander pflegt. Und ja, wir haben auch, und das bin ich wirklich begeistert davon, eine große Solidarität untereinander. Wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit und wir setzen uns ein auch für die Gemeindeglieder untereinander. Und doch meine ich, dass im Bereich Almosen geben, im Bereich Gerechtigkeit üben, doch noch Luft nach oben ist, dass wir da noch etwas wachsen können und etwas gehen können. Ich habe Dave von meiner Predigt erzählt und dann kam noch ein anderes Thema so in unsere Gesprächsrunde rein und dann haben wir mal angefangen zu träumen. Wie könnte das aussehen, dass wir als Gemeinde noch verstärkt Gerechtigkeit üben. Ich möchte euch einfach mit hineinnehmen in etwas, das ist völlig grob, völlig im Unreinen gesprochen, völlig jetzt ohne ganz konkrete Strategie, aber einfach, dass ihr mal hört, was so uns vorschwebt. Also das eine vielleicht, das sehr einfachste ist, dass wir Zeit investieren, dass wir Zeit geben von unserer Zeit, dass wir Zeit geben ins Café Welcome, dort wo die Flüchtlinge, die Migranten sind, und ihnen Freund sind, Freundin sind, Kollege, Kollegin sind. Und dass wir Zeit geben für die vielen Einsamen, die es in Amriswil gibt. Ihr wisst, wir haben erzählt von unserem Treffen mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten, mit dem Martin Salvisberg, der gesagt hat, da gibt es eine Not in Amriswil, die wird von niemandem bedient. Und wir wissen selber nicht, wie wir es tun können, aber mit der Predigtserie sind wir mehr herausgefordert, uns Gedanken zu machen, wie können wir die Einsamen in Amriswil, wie können wir ihnen begegnen, wie können wir sie erreichen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Ein zweiter Gedanke war, einen Hilfsfonds ins Leben zu rufen. Dass wir wirklich anfangen, nicht nur zu überlegen, was ist das Budget unserer Gemeinde und unserer Missionare, sondern können wir auch noch einen Hilfsfonds ins Leben rufen, aus dem herauf wir Bedürftige unterstützen. Beispiel Leute, die eine Zahnbehandlung brauchen, ganz aktuell jemand, der sich das überhaupt nicht leisten kann. Oder wenn eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank kaputt geht oder die Reifen am Auto abgefahren sind oder was auch immer, dass man den Leuten unter die Arme greift, für die das manchmal ein großes persönliches Drama sein kann. Oder dass wir aus diesem Hilfsfonds es ermöglichen, allen, die finanziell es sich sonst nicht leisten könnten, mit in die Gemeindeferien zu fahren. Also da kann ich mir sehr viel drunter vorstellen, was man da machen könnte, ihr vielleicht auch. Und wir haben auch überlegt, dass wir vielleicht eine Helferbörse ins Leben rufen. Es gibt ja so etwas schon, ich glaube in Zürich ist das Love in Action, Liebe in Aktion, wo man seinen Bedarf anmelden kann und wo man sagen kann, ich kann helfen, eine Softrenovierung in der Wohnung, ich kann helfen, ich kann Einkäufe machen, ich kann einen Hausbesuch machen. Also versteht ihr, ich mache das jetzt mal so konkret, um zu zeigen, das ist nicht kompliziert, da ist für jeden was dabei. Da können wir konkret werden. Da braucht es nicht eine Vorbereitung durch eine Spurgruppe, also zumindest nicht bei allem. Da braucht es kein OK. Da können wir direkt anfangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ihr vielleicht noch viele Ideen habt im Bereich Kinder, Familien, Jugend, Senioren, Singles, was auch immer. Und dann sagen wir, ja, auch das ist etwas, in dem wir wachsen wollen. Das ist ein Bereich, wo wir hineingehen wollen, weil es geht um zwei Dinge. Zum einen, uns für unsere Gesellschaft, für die Menschen, die um uns herum sind, zu interessieren, Gerechtigkeit zu üben. Und das zweite ist, Gott will Menschen retten. Gott will Menschen retten. Und dort, wo wir uns aufmachen, dort entsteht immer ein Fenster oder eine Türe, durch die man das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus transportieren kann. Versteht ihr, wir machen nicht Almosen um Almosen willen. Wir machen auch nicht Gemeinde und Bewegung um Gemeinde und Bewegung willen. Sondern wir wollen, dass der Name Jesus Christus bekannt gemacht wird und dass Menschen retten kann. Darum geht's. Darum haben wir diese Predigtserie. Um es jetzt nochmal ein bisschen praktischer zu machen. Wo fordert dich Gott heute Morgen ganz praktisch raus? Wisst ihr, manchmal weiß man, wo Gott einen herausfordert, wenn in der Predigt ein Punkt innerlich aufgeregt hat. Wenn es eine Empörung gab, dann ist es oft etwas, wo man schon so ein bisschen sensibel ist und jetzt kommt wieder ein und legt da den Finger in die Wunde. Und dann schiebt man die Empörung zur Seite und fragt dich, was Gott dir da vielleicht sagen möchte. Und dann frage Gott, was du konkret nächste Woche tun kannst, um Gerechtigkeit zu üben. Einem Nachbarn, einer Nachbarin, Kollege, Kollegin. Was kannst du tun, um Gerechtigkeit zu üben? Und dieses Thema ist ein zutiefst persönliches Thema. Das hat erstmal nichts mit uns als Gemeinde zu tun, sondern erstmal nur etwas mit dir, mit deiner Einstellung und mit deiner inneren Haltung zu tun. Und wenn du sagst, da muss die Gemeinde was machen, dann sagst du damit, da muss ja ich was machen. Cornelius hat angefangen, seiner Familie mit seinem Haus, Gebet und Almosen, und Gott hat ihn gebraucht. Wir können anfangen, du musst auf nichts warten. Und dann wollen wir natürlich als Gemeinde aktiv werden und uns überlegen, was wir tun können. Und wir haben es ja schon oft gesagt bei der Predigtserie Gemeinde in Bewegung, da geht es nicht um Aktionismus, sondern es geht darum, sind wir offen, dass Gott uns vielleicht auch unbequeme Dinge sagen darf, mit denen wir uns dann auseinandersetzen, die vielleicht bei uns als Gemeinde Empörung auslösen und wo wir dann fragen, okay Gott, wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Wir wollen alle von euch, jeden Einzelnen, jeder, wer hier ist, egal wie du dich gerade fühlst, wir wollen euch einladen am 25. April, diesen Zettel gibt es noch nicht, aber ihr dürft den schon mal angucken, gibt es erst nächste Woche, zum Visionstag in die ETG Erlen einzuladen. Dort werden wir uns einige Zeit nehmen und zu überlegen, Gott, was hast du ganz konkret mit uns als Krishona Amriswil vor? Wo ist die offene Türe, durch die wir gehen sollen? Wo ist das Fenster, aus dem heraus wir gute Dinge tun können und das Evangelium verkünden? Also es wird konkret. Wir wollen konkret werden. Ja, es beinhaltet Gebet und Ausharren und Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Und ja, Veränderung heißt auch, man macht sich auf den Weg. Darum ging es mir heute Vormittag, so wirklich anfangen bei uns zu fragen, okay Gott, was hast du jetzt vor mit mir, wo ist mein Platz, wo kann ich mich einbringen? Und herzlich willkommen allen, die bisher sich nicht wirklich wahrgenommen gefühlt haben, wenn es nur um Gebet und Fasten ging. Herzlich willkommen allen Praktikern. Wir brauchen euch, wir wollen euch. Es gibt einen ganz wichtigen Platz hier in der Gemeinde, wo du dich einbringen kannst. Wir wollen jetzt noch zusammen eine Zeit des Lobpreis haben und ist vielleicht auch nochmal für dich die Möglichkeit, einfach dem nachzugehen, was Gott jetzt zu dir gesprochen hat. Nach dem ersten Lied wollen wir die Möglichkeit geben, wenn du einen Eindruck hattest, ein prophetisches Wort, ein Bild, ein Bibelvers, dass ihr nach vorne kommt, dass ihr der Gemeinde das mitteilt. Wir brauchen Ermutigung, Ermahnung, Trost. Das brauchen wir hier alles, umso schöner, wenn es ein Eindruck, den Gott dir geschenkt hat. Komm doch während des Liedes, das wir jetzt singen, nach vorne zu Hans und zu mir, dass wir kurz klären können, was es ist. Und dann wollen wir hören, was Gott uns zu sagen hat. Wenn du jetzt schon ein bisschen Herzklopfen hast, dann komm doch gleich nach vorne. Dann gucken wir, ob du derjenige bist, dem Gott etwas heute Morgen geschenkt hat. Und ansonsten möchte ich jetzt noch für die Predigt beten und das Wort. Und dazu möchte ich euch bitten, wo es möglich ist, dass ihr euch erhebt. Es wäre einfach das Gott zurückgeben. Ja, er wird es machen. Es soll kein Druck sein, der aus Menschen kommt, sondern wir wollen uns führen und leiden lassen vom Geist Gottes und unser Herz öffnen, dass Jesus sprechen darf. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in dir einen Gott haben, der es so gut mit uns meint. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so viel mehr noch vorhast mit uns in der Krishona Amriswil, als wir uns vorstellen können, als wir planen können. Herr, mach uns zu deinem Werkzeug, dass wir Schaufenster Gottes sind für die Menschen, die dich noch nicht kennen und dass sie durch uns die Möglichkeit haben, dass du, himmlischer Vater, Menschen rettest. Wir wollen uns dir hingeben mit allem, was es bedeutet. Rede du hinein, persönlich, aber auch in die Gemeinde. Sprich du zu uns. Wir brauchen das Wort und die Führung durch deinen Geist. Und wir danken dir für all das, was du schon getan hast. In Jesu Namen. Amen.